Einsehen und Weitersehen sind in unserem Leben gefährdet. Wir haben nicht nur eben davon gesungen, sondern wir haben mit allen Liedern das zum Ausdruck gebracht, mit den Erfahrungen vieler Menschen, die diese Lieder gedichtet und die mit diesen Liedern gelebt haben. So ist unser Leben, auch wenn es am Anfang dieses Gottesdienstes geheißen hat, meine Augen sehen stets auf den Herrn, so ist das auch unsere Erfahrung, dass dieses Leben mit diesem Gott gefährdet, bedroht ist und auch manchmal erschüttert. Und das Wort, das ich gerade bei den Kindern gebrauchte, komisch, ist ja nur eine kindliche Version dessen, was dazwischen kommen kann. In der Passionszeit möchte ich ein Ereignis lesen, das einem Menschen dazwischen gekommen ist und das ihn zutiefst erschüttert hat. Markus 14, ab Vers 66. Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des hohen Priesters, und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schauten sie ihn an und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Er leugnete aber und sprach: Ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn an und fing abermals an, denen zu sagen, die dabei standen: Das ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, abermals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Erschütterung im Leben eines Menschen, der bei Jesus ganz nah dran war. Ich kann nicht mehr glauben, aber ich möchte heimgehen. So hat eine altbetagte Christin gesagt: Ich kann nicht mehr glauben, aber ich möchte heimgehen. Oder jemand hat gesagt: Ich glaube nicht mehr an Gott, aber ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn. Das sind zwei Zitate, die gar nicht so selten sind und keine Ausnahmen. Und so möchte ich heute über Zweifel reden, über Glaubenszweifel reden. Man findet Glaubenszweifel in allen Generationen, auch unter Senioren. Dort spricht man nicht so sehr davon, vielleicht weil man sich schämt. Aber es gibt sie. Normalerweise vermutet man ja, wenn man von Zweifel redet, irgendwie der Zweifel ganz da draußen, außerhalb der Kirche draußen wird gezweifelt. Und das ist einmal sehr schön deutlich geworden in Berlin. Deswegen habe ich ein Foto mit abgedruckt hier im Sonntagsblatt. Da seht ihr auf der einen Seite den alten Palast der Republik und auf der linken Seite den Berliner Dom. Und vor Jahren, da war für zwei Monate abends hell erleuchtet, ne, 6 Meter hoch, 38 Meter lang, 10 Tonnen schwer, dieses Wort Zweifel auf dem Palast der Republik zu sehen. Da, wo oben immer die Parteibonzen dann gestanden haben und zugewinkt haben und wo das Wappen der untergegangenen Republik zu sehen war. Von der ganzen Herrlichkeit eines Palastes der Werktätigen ist dann übrig geblieben Zweifel. Von Erichs Lampenladen, wie Sie es gesagt haben, ja, ist nur eins übrig geblieben: Zweifel. In dieser schlichten Knappheit, ohne jede Erläuterung, ohne weiteren Kommentar, lässt einem dieses Wort, wenn man da vorübergegangen ist, ein bisschen eben ratlos zurück. Woran sollen wir zweifeln? Aber durch die Höhe und durch die Größe wird signalisiert, dass der Zweifel schlichtweg über allem schwebt, was lebt und arbeitet. Und vor einigen Jahrhunderten hat René Descartes ja auch gesagt, alles muss bezweifelt werden, hat gesagt, das ist die Grundlage unseres Denkens und Seins. Alles muss bezweifelt werden. Und vor kurzem habe ich bei einer Journalistin im Spiegel gelesen, wie schwer es fällt, eigenen Gewissheiten zu trauen. Übrigens keine Christin, sondern allgemein. Wie schwer es fällt, eigenen Gewissheiten zu trauen. Zweifel ist doch die Währung dieser Gesellschaft, der Zweifel, die Ängste und die Bedenken. Ja, und jetzt sehe ich, dass hier zur Rechten der Palast des Zweifels und zur Linken der Berliner Dom, Tempel des Glaubens. In den letzten Jahren ist die religiöse Vielfalt in unserem Land rasant gewachsen. Und nicht nur unter Kirchen, sondern es gibt eine unüberschaubare Szene an Sinnangeboten, die den Menschen helfen wollen, ihr Leben zu verstehen und zu gestalten. Man kann geradezu von einer Marktwirtschaft der Sinnangebote reden. Und da ist ja auch kein Wunder, dass der Zweifel erheblich größer geraten ist, dass der Künstler, der das dort angebracht hat, auf etwas Entscheidendes hinweisen wollte. Zweifel sind erheblich größer geraten als übrigens die Bibelstelle, die man vor 100 Jahren in goldenen Lettern an dem Dom angebracht hat, auf der linken Seite. Da steht nämlich, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, über dem großen Portal im Berliner Dom. Und auf der anderen Seite für diese Zeit der Zweifel. Aber es ist doch keineswegs so, dass der Zweifel nicht auch unter uns, in der Kirche, unter gläubigen Menschen jeder Generation zu finden ist. Und dass wir den Zweifel nicht hinausgeworfen haben aus den Domen und nur noch auf der anderen Seite zu finden sei, in großen Lettern. Nein, von Anfang an begleitet dieses Phänomen die Christen. Am Anfang des Glaubens steht Erschrecken, Furcht und Verwunderung. Und so hat auch der Zweifel Heimatrecht in der Kirche. Und wenn ich von Zweifel rede, verstehe ich da insbesondere das Leiden an einem einzigartigen Gott. Ja, Zweifel als Leiden am einzigartigen Gott. Das durchzieht die gesamte Bibel. Jeremia, Hiob. Und jetzt begegnet uns Petrus. Glaube im Zweifel. Oder vielleicht kann man auch sagen, Zweifel ist der Glaube im Schmerz. Glauben im Schmerz als Zweifel. Und darum möchte ich das heute Morgen auch festhalten. Da im Berliner Dom und in jeder anderen Kirche wird unser Zweifel ernst genommen. Schon allein deswegen, weil die Jünger gezweifelt haben. Weil die Jünger auch selbst nach der Auferstehung nicht gesagt haben, jetzt ist ja alles klar. Sondern das Erste ist Skepsis. Und so möchte ich uns es nahe bringen heute, dass der Zweifel in diesem Sinne auch Leiden an einem einzigartigen Gott oder Glauben im Schmerz Heimatrecht hat in der Gemeinde, in der Kirche und der Christen. Ich nehme den Petrus jetzt mit hinein. Petrus ist ja bekannt geworden als Verleugner. Und ich möchte ihn auch als Zweifler sehen, nicht nur als Verleugner. Ich möchte ihn als Zweifler sehen, als tief enttäuschten Menschen. Als der gesagt hat, ich kenne diesen Jesus nicht, dann möchte ich den Paulus ernst nehmen und beim Wort nehmen. Ich kenne ihn nicht. Ja, dieser geschundene, wehrlose Mensch, dieser Jesus, ausgepeitscht, gefoltert, der ist nicht Teil seiner Vorstellungen und seiner Erwartungen. Da passt dieser Jesus nicht hinein in seine Vorstellung, was er bisher für ein Bild gehabt hat von diesem Jesus. Das ist eine andere Welt, mit der er jetzt konfrontiert wird und Jesus mittendrin drin, als die Welt des Messias, des Erlösers, des Retters, mit seinen Programmen, die endlich Jerusalem befreien werden von der Besatzungsmacht. Ja, ohne direkte Konfrontation mit dem Leiden Jesu, da konnte ein Petrus sich eine Distanzierung von diesem Jesus nicht vorstellen. Ich werde mit dir sterben, hat er gesagt. Ja? Ja, natürlich im Kampf des Messias um die Befreiung Jerusalems. Ja, natürlich. Da stirbt man, da stimmen die Programme. Vielleicht. Aber so hilflos, so dreckig, so gedemütigt, so widersprüchlich. Und plötzlich ist dieses, so kenne ich den nicht, ist plötzlich in ihm, oben. Und auch dieses, so will ich den nicht, ist auch da. an der Oberfläche seiner Seele. Hat sich das nie vorstellen können, dass das so mit ihm wird. Und jetzt ist es da. Zweifel. Und dass es ihn hin und her schüttelt. Also da haben wir kein Gedankenspiel, kein intellektuelles Abwägen. Das sieht man doch, das kriegt man doch hier mit, das hört man. Der weint. Der weint im Zusammenbruch seiner Erwartungen und Vorstellungen. Und er hatte ganz darauf gesetzt. Vielleicht, ich sehe es hier nicht nur aus Scham, dass er versagt hat oder so, sondern vor die Möglichkeit gestellt, plötzlich sich geirrt zu haben. Das ist die Dramatik in seinem Leben. Einige von uns kennen das. Glauben und Zweifeln. Hilft das, liebe Schwestern und Brüder, wenn man das heute mit hineinnimmt in unser Leben und für möglich hält und auch akzeptieren kann, auch Zweifel gehört mit hinein in unser Leben, auch Zweifel gehört dazu, wenn wir glauben. Ja, auch wenn du deinen Glauben mitbringst hierhin und zu hören, Zweifel ist kein Schaden und keine Schande. Zweifel gehört zur Passionsgeschichte. Zweifel gehört zu deiner und meiner Passionsgeschichte. Glaube ist Passion, um das nochmal auch im Englischen aufzunehmen. Glaube ist Passion, Leidenschaft. Leidenschaft an diesem einzigartigen Gott. Glaube bewegt uns innerlich. Er bewegt sich, er ist nicht starr. Und wenn er nicht starr ist, dann wühlt er auch auf. Das gehört auch mit zu unserem Leben. Zweifel leiden an dem einzigartigen Gott. Und mitten unter uns Christen, auch unter den Christen in der Vielfalt, auch der Vielfalt des Erlebens, gibt es immer mindestens zwei Fälle. Und ich mache jetzt das Wortspiel, zwei Fälle, Zweifel. Ja? Zweifel ist ein Zustand, wo wir unentschieden sind und mindestens zwischen zwei Weisen auch zu denken haben und können. Aber Zweifel ist immer auch Lebensbewegung, hierhin, dorthin. Und insofern gehört der Zweifel auch mit ins Lebendigsein hinein. Und ein zweiter Gedanke, vielleicht kann Zweifel auch in ganz bestimmten Situationen wichtig werden. Denn Gott und unser Vertrauen auf unseren Gott ist ein Geheimnis. Also nicht wie ein Rätsel, das man lösen kann. Also ein Rätsel kann man in den Griff bekommen, ein technisches Rätsel kann man in den Griff bekommen. Da ist man herausgefordert, aber man weiß, wenn wir lange genug dranbleiben, dann haben wir die Lösung. Das ist der Glaube nicht. Glaube ist nicht das Lösen eines Rätsels, sondern ein Geheimnis und hat mit Vertrauen zu tun. Will man es aber doch tun, ja? Also Gott mit richtig und falsch zu beschreiben, dann könnte sich hier und da auch der Zweifel melden. Und dann würde der Zweifel uns zeigen, das ist die falsche Methode im Moment, sich dem Glauben zu nähern. Der Zweifel würde uns dann zeigen, dass es so nicht weitergeht, uns diesem Geheimnis zu nähern oder ins Geheimnis hineinzufinden, wenn man zwischen richtig und falsch sortieren möchte. Dann zeigt uns der Zweifel, dass das Geheimnis einen anderen Zugang braucht als richtig und falsch. Zweifel kann eine Kraft sein, die aufsprengt, wenn wir mit unserem Verstand das Leben mit Gott kontrollieren wollen, ja, in den Griff kriegen wollen. Wenn der Zweifel dann ansetzt, dann würde er uns positiv sagen, du, das ist der falsche Weg. Such einen anderen. Mach dich mit etwas anderem auf dem Weg. Nur, dass wir das recht verstehen, damit will ich nicht den Verstand ausschalten. Oft genug wünschte ich mir, er würde eingeschaltet werden, auf das Klugheit werde, ja, dass wir uns da richtig verstehen. Aber er stößt an Grenzen. Der Verstand hilft zwar, Informationen zu sammeln, Argumente abzuwägen, aber er macht oft das Wesentliche nicht klarer. Da könnte ich jetzt viele, viele Beispiele erzählen, wo das aufgehen könnte. Der Verstand macht oft das Wesentliche nicht klarer. Und wenn unser Verstand Ursache des Zweifels ist, dann ist vielleicht der Zweifel gut. Dann lernt der Verstand möglicherweise oder will lernen, vor einem Geheimnis, vor Gottes Geheimnis zu schweigen. Doch unsere Sinne sind ja auch nur begrenzt verlässlich. Was ich gerade mit den Kindern versucht habe, ist ja nur ein ganz kleines Beispiel dessen. Aber die Sinne sind aufdringlich und dominieren und dann kommt es immer wieder zu den inneren Stimmen, es kann keinen Gott geben oder so einen Gott nicht, weil die Sinne ihn nicht fassen. Und jemand sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Ja, aber wer sich mit Sehen und Einsehen und Übersehen beschäftigt, der wird sehen, wie begrenzt unsere Wahrnehmung ist, unser Fühlen, wie unsere Vorstellungen und Erwartungen und Wünsche vielfach eben nicht frei sind, sondern eher wie ein schaukelndes Floß, ja, in tobenden Meer. Das ist gut, um Grenzen zu wissen, Grenzen von Denken und Fühlen, Sinne und Verstand. Und auf diese Grenzen macht uns möglicherweise Zweifel aufmerksam. Und wenn wir da in ihn einwilligen, in diese Grenzen unseres Erkennens und Fühlens, dann könnte es sein, dass der Zweifel sich wandelt, zurücktritt, weil er seine Aufgabe erledigt hat, uns aufmerksam zu machen, wo wir einen falschen Zugang wählen. Noch einmal zurück zu Petrus. Ich kenne diesen Jesus nicht. Dieser Jesus ist mir fremd geworden. Dieser Gott, der mir in diesem Jesus sichtbar geworden ist und jetzt ist er verborgen. Er ist mir so schmerzlich verborgen. Das ist vielleicht seine Erfahrung. Und er weint, wenn man nichts anderes mehr hat als weinen. Das ist Petrus. Das sind vielleicht auch wir. Wenn man nichts anderes mehr hat als weinen. Aber weinen ist auch Bewegung. Und manchmal in seltenen Situationen scheint mir der Zweifel die einzige Weise zu sein, an Gott festzuhalten, obwohl sich alles in uns dagegen auflehnt. Vielleicht kennt ihr diese Erzählung von zwei Juden, die im Konzentrationslager miteinander sitzen und miteinander diskutieren. Es kann kein Gott geben. Das ist das Fazit. Am Ende Schweigen. Dann sagt der eine zum anderen, komm, wir gehen beten. Das Leben von Horst Eckert, den kennt ihr als Janosch aus den Kinderbüchern. Post für den Tiger. Das scheint mir ein Beispiel dafür zu sein. Seine Biografie ist gerade erschienen zum 85. Geburtstag und er hatte ein schweres Leben von Anfang an. Und die Auseinandersetzung mit Kirche und Gott gehörte dazu. Er hat Gott oder was er damit verbunden hat, wirklich durchlitten. Er hat auch abgelehnt und abgerechnet. Und er hat gesagt, die Quellen des Lebens seien ihm Lachen über Gott. Das spürt ihr ja, diese Bewegung in seinem Leben. Und er hat gesagt, ein gütiger Gott ist auch eine Illusion, aber sie hilft durchs Leben. Und du spürst in jedem Satz bei ihm, in einem Interview mit ihm, seine Sehnsucht nach dieser Nähe, seine Sehnsucht nach Gott hinter allem. Wer nur noch mit seinem Zweifel unterwegs ist, dem scheint so etwas, wie Janosch im Interview gesagt hat, als die einzige Möglichkeit, an Gott festzuhalten. Ja, das gibt es. Johannes Rau hat auf seinem Grabstein stehen, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Also gerade der Satz, dem Petrus nachgesagt wird, von der Frau am Feuer, wo er sich noch wärmen wollte. Johannes Rau hat von sich gesagt, beim Beten sei man sich nie sicher, ob man nicht nur Selbstgespräche führe. Das hat er auch selbstkritisch im Blick auf sich selber gesagt, ob man nicht da sein eigenes Ich nach vorne bringt. Aber die andere Seite auch. Auch da spürst du inneres Beben bei Johannes Rau, der als Christ in seiner sehr großen Verantwortung war. Die Inschrift auf dem Grabstein wählte Johannes Rau bewusst, weil von außen lässt sich manchmal mehr sagen, als wir bei uns selber wahrnehmen können. Von außen muss Gott selbst kommen und uns berühren. Von außen muss Gott selber kommen und uns wandeln. Auch den Zweifeln wandeln. Vielleicht manchmal ausschalten, aber wandeln, diese Kraft, die uns auch bei Gott halten kann. Von außen begegnet der auferstandene Jesus sehr, sehr einfühlsam einem Thomas. Von außen begegnet Jesus einem Petrus sehr, sehr einfühlsam. Die Tatsache, dass die Jünger den Zweifel nicht aus eigener Kraft überwinden konnten, sondern Jesus ihnen geholfen hat. Ja, darum sind wir hier, dass er das mit uns tut, immer wieder. Glaube als lebendige Hoffnung, ja, der versetzt uns in Unruhe. Glaube mitten im Alltag ist aufregend, ja. Und die Unruhe und das Aufbrechen, auch ein wichtiger Hinweis, dass in uns der Geist Gottes dabei ist, zu wandeln, im Hin und Her. Amen.